der Bremen Podcast.
Aus dem Herzen der Hansestadt.
Moin und willkommen beim Bremen Podcast. Mein Name ist Olaf und ich begrüße meinen Co-Host Renate. Hallo Renate.
Hallo Olaf, na, wie geht's dir heute?
Ach naja, man hört es ein bisschen nasal klingig, was mich aber nicht davon abhält, mit dir heute über den Bremen-Podcast zu sprechen und was wir im Februar gemacht haben.
Ja, das finde ich gut. Mir geht es auch ein bisschen ähnlich so. Ich bin da vollkommen im Trend im Februar, was so Grippe und Erkältung angeht. Aber genau, da erzählen wir den Hörenden, glaube ich, auch nichts Neues. Also was haben wir im Februar gemacht? Ich habe viel Schönes gemacht, aber ich wollte dir unbedingt von den Sachen erzählen, die teilweise im Februar und teilweise nicht im Februar stattgefunden haben. Denn ich war auf zwei Lesungen an zwei ungewöhnlichen Orten. Und der eine Ort wird dich interessieren, denn das war in Findorf im Pumpwerk. Da war ich auf einer Lesung und ich war dann auch tatsächlich im Februar auch auf einer Lesung im Hafenmuseum. Ich wusste gar nicht, dass man da auch zu Lesungen hingehen kann. Das finde ich aber total aufregend und es war sehr schön. Es war nicht mein erstes Mal im Hafenmuseum, aber ja, ich dachte, ich mache mal so ein bisschen Literatur Stadt Bremen mit. Das habe ich nicht gedacht, sondern die Lesungen haben mich einfach interessiert. Und okay. Du? Wie war es bei dir?
Ich war tatsächlich im Rhododendron Park und zwar gibt es ja wieder dieses Light Up und da gibt es halt Lichtinstallationen, wo zum Beispiel Tiere besonders beleuchtet werden und auf immer ein schönes Familienerlebnis ist halt, wenn es dunkel wird, ist es halt richtig spannend. Muss man halt mal, wenn man ein kleines Kind hat, eine Ausnahme machen, aber ist auf jeden Fall eine Sache, die sich auf jeden Fall gelohnt hat. Ja. Und Rhododendron Park und Botanika sowieso immer eine Reise wert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ja Botanik total interessant. Also tatsächlich musst du mich da gar nicht überzeugen. Und für dich ist das ja auch ein kurzer Weg, weil das so deine Ecke ist.
Ein Katzensprung sozusagen.
Ja, das verstehe ich total. Und jetzt ist es ja was ganz Aufregendes, denn ich habe ein Gespräch geführt über dein Fachgebiet mit einer Person.
Ja, ich bin ein bisschen neidisch, aber es sei dir natürlich gegönnt. Du redest mit Andreas Ebert über die Bremer Spieletage, ne?
Ja, das nimm es doch vorweg, genau.
So ist es. Ja, natürlich. Ich meine, das kann man auch schon am Titel der Podcast-Folge erkennen, aber was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, ist, dass ich bei den Bremer Spieletagen eigentlich seit der ersten Veranstaltung, eigentlich zweite Veranstaltung immer dabei war und habe, weil es ja mein großes Hobby ist, fröhlich dort auch dem Hobby so weit, dass ich anderen Menschen Spiele erkläre. Das heißt, ich bin da als Spieleerklärer vor Ort am Start und das wird dieses Jahr halt auch wieder der Fall sein.
Ja, das dann werd mal schnell wieder fit und hör dich mal rein, denn genau, was nimmt das Gespräch für einen Lauf, wenn nicht zwei Super-Experten darüber reden, sondern eine interessierte Person, die keine Insiderin ist und eben der Organisator. Das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz spannend.
Ich glaube, das tut der Gesprächsführung natürlich auch sehr gut, dass wir eben nicht in diesen Geek-Talk dann reingehen. Ja. So, das soll ja auch für viele Menschen, die sich dafür erstmalig interessieren, interessant sein. Von daher freue ich mich sehr drauf.
Ja, und für uns selbst ist es ja auch so eine Bereicherung. Das ist eben immer das Schöne bei diesen ganzen Gesprächen, die wir so führen, dass es so viel Neues gibt, was man hören kann. Bevor wir jetzt gleich wieder einen Nies- oder Hustanfall kriegen, würde ich sagen, entlassen wir die Hörenden in das Interview, oder?
Genau, ich trinke einen Pfefferminztee und genieße jetzt dein Gespräch mit Andreas Ebert.
Das freut mich. Gut, bis dann.
Bis dann, ciao.
Heute geht es im Bremen-Podcast sehr spielerisch zu. Es ist ein Termin oder eine Person, die wir schon lange auf dem Zettel haben, mit der wir gerne sprechen wollen. Und unüblicherweise, wo ich doch gar nicht die Spielexpertin bin, jedenfalls nicht so eine große wie Olaf, spreche ich heute mit Andreas Ebert. Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen, Andreas.
Danke.
Wir duzen uns ja schon, wir kennen uns schon.
10 Jahre, würde ich mal sagen.
Ja, 10 Jahre kennen wir uns auch schon so. Wir waren mal Nachbarn, also Büronachbarn sozusagen, denn das Büro von Bremen.de war neben der VHS. Mhm. Genau, du, was machst du bei der VHS eigentlich?
Also eigentlich bin ich bei der Volkshochschule Programmbereichsleiter für die Programmbereiche Politik, Gesellschaft, Umwelt. Und Programmbereichsleiter kann man sich so vorstellen, dass ich anderes Wort vielleicht Bildungsmanager. Ich suche mir Dozentinnen und Dozenten und entwickle Themen mit den Dozenten oder anderen, um dann Veranstaltungen in der Volkshochschule zu diesen drei Themenfeldern anzubieten.
Und naja, Gesellschaft, ja, Politik.
Ich finde, die Spieletage passen sehr gut zum Kontext Gesellschaft. Mhm. Es ist ja ein Produkt oder ein Event, was wir einmal im Jahr machen, aber wir machen ja mittlerweile, weil es so gut nachgefragt wird, verschiedenste Spieleveranstaltungen. Gerade das Thema Menschen, die vielleicht in dem Arbeitsfeld, in der privaten Lebenswelt viel alleine sind oder viel im Digitalen unterwegs sind, die kommen vermehrt auch zum Thema Brettspiele oder Gesellschaftsspiele. Mhm. Also ganz klar, es geht um analoge Spiele, nicht um digitale Spiele bei uns. Das heißt, wir sind so gesehen ein Ort der Begegnung, wo Menschen halt zusammenkommen und gemeinsam Spiele entdecken können, gemeinsam mal spielen, gemeinsam Zeit verbringen. Das ist so der zweite Aspekt der Begegnung und auch so ein bisschen gegen das Alleinsein. Also das Prävention von Einsamkeit ist jetzt ein hoher Begriff, aber der Spieletreff, den ich alle 2 Wochen organisiere in der VHS, da kommen jetzt im Schnitt 70 Leute.
Ja.
Und viele von denen sagen, also wenn ich jetzt nicht hier wäre, würde ich allein zu Hause sitzen.
Ja, ja.
Und das ist auch tatsächlich altersübergreifend. Das ist jetzt kein...
Das wollte ich gerade fragen, wie alt sind die Leute, die da
das
sind?
Ist kein,
also sind keine 18-jährigen Spiele-Nerds?
Doch, auch. Also
auch?
Es sind auch 18-Jährige, die sind tatsächlich etwas unterrepräsentiert, aber ich sag mal so ab Mitte 20, viele junge Menschen, gerade auch viele Studierende, viele Menschen, die neu nach Bremen gekommen sind. Und der Schwerpunkt des Alters, sowohl bei den Spieletagen als auch bei diesen Spieleveranstaltungen, ich würde mal sagen, liegt zwischen 20 und 50. Das ist eine recht große Spanne. Aber es ist wirklich von, gerade auf den Spieletagen selber, da ist von, nein, nicht null, aber kleine Kinder bis 88, 99, wie man auch immer das sehen will, da sind alle vertreten. Beim offenen Spieletreff ist es eher so zwischen 20 und, naja, wir haben auch 70-Jährige dabei. Mhm. Alles dabei. Und auch was sehr, sehr schön ist, finde ich, ist auch sehr paritätisch, wenn man so will, geschlechtlich besetzt.
Ja.
Tatsächlich viele Frauen erwartet man möglicherweise erstmal gar nicht, wenn man sagt, ah, Gesellschaftsspiele.
Ja.
Viele verbinden ja mit dem Gesellschaftsspiel so einen komplizierten, komplexen Kontext.
Mhm.
Aber es geht auch anderes. Und bei uns sind wirklich alle verschiedenen da.
Muss ich denn total viel Ahnung haben, wenn ich da hinkomme? Wenn ich jetzt sage, ich bin neu in der Stadt, aber ich spiele manchmal gern, spielt eh niemand mit mir, aber ich bin jetzt nicht so der Profi. Du hast, glaube ich, so mir mal erzählt, es gibt so eine Art Frage, woran du merkst, wie tief jemand drin ist.
Ich habe das mal irgendwo gesehen und das fand ich ganz witzig als Idee. Es gibt so einen, wenn man das möchte, Catan-Index.
Aha, ja.
Also den Begriff kannte ich vorher nicht, aber tatsächlich ist es schon so, dass ich auch oft danach frage, wenn jetzt jemand neu dabei ist, was für Spielerfahrungen die Menschen so haben. Und dann gibt es halt so einzelne Spieleklassiker, eben zum Beispiel die Siedler von Catan oder heute eben Catan. Dann kann man schon einsortieren, wenn diese Klassiker, Carcassonne, Seven Wonders, wenn jemand sagt, ja, das beherrsche ich, dann ist das so ein Catan-Level und dann gibt es halt Catan plus 1 oder Catan minus 1, wenn man so will, um dann so ein bisschen zu gucken, ist das jetzt ein komplexes Spiel oder ein weniger komplexes Spiel, was diese Person gerne spielen möchte. Und dann versuche ich das auf dem Spieletreff zu matchen. Auf den Spieletagen, da geht das nicht, da sind ja ein paar tausend Leute. Da ist es aber tatsächlich so, dass die allermeisten Spiele, die dort präsentiert werden, entweder von den Verlagen, von den Verlagsvertreterinnen, die da kommen, oder auch von Helfern, die werden erklärt. Da kann man sich an den Tisch setzen, dann gibt es jemanden, der erzählt was zu dem Spiel, die Spielregeln werden erklärt und dann kann man halt ausprobieren oder auch durchspielen.
Ja, das finde ich unheimlich komfortabel, weil genau das, sich das durchlesen, einer muss halt diesen Job machen und das alles erklären, das ist halt immer das, was so viel Mühe kostet.
Das ist eine Hürde tatsächlich. Also die Verlage, die Hersteller von diesen Spielen, die Autoren, also eher die Verlage, versuchen ja auch viele Möglichkeiten. Es gibt heute Videos, digitale kleine Apps, wo man gucken kann, kann man durchaus als Ergänzung nutzen. Ist natürlich manchmal auch die Frage, will ich so einen Zeitaufwand betreiben, eine Stunde Video gucken, um so eine Regel zu verstehen? Ich persönlich lese selber gerne Spielregeln.
Ja.
Ich habe mal irgendwo gesagt, dass ich auch, wenn andere Romane in den Urlaub mitnehmen, dann nehme ich Spielregeln mit.
Okay.
Und lese mir dann so Regeln durch, damit ich einen ersten Eindruck gewinne, um dann tatsächlich ist es auch so, wenn man, also finde ich zumindest, wenn man sich eine Zeit lang mal mit Spielregeln beschäftigt hat, die haben dann doch viele Ähnlichkeiten.
Ja.
Gut, es gibt auch welche, die schlecht aufgebaut sind, aber Spielprinzipien wiederholen sich durchaus, werden oft anders kombiniert und dann kann man sich auch in solchen Sachen einlesen. Es geht dann um Details häufig nochmal.
Die Spieletage sind 15 Jahre alt jetzt.
Tatsächlich sind sie eigentlich älter. Also wir machen sie zum 15. Mal. Die ersten Spieletage gab es 2007.
Ja, wie kam es denn dazu? Erzähl doch mal. Und du warst von Anfang an dabei, oder nicht?
Ja, genau. Also es kam dazu, dass die Bremer Volkshochschule ist im Jahr 2007 in das jetzige Gebäude eingezogen und verschiedene Kollegen haben halt überlegt, wie kann man diesen Standort bekannt machen. Und ich hatte so ein Jahr vorher, bin ich von Freunden wieder zurück, so ein bisschen in die Spielewelt zurückgeholt worden. Ich hatte ein paar Jahre Pause, habe das komplexe Spielen entdeckt und bin auch auf so eine Spieleveranstaltung gewesen und habe dann irgendwo gedacht, oh, sowas kannst du auch machen. Versuchen wir doch mal, die Volkshochschule zu gewinnen und also in den Räumen der VHS so einen größeren Spieletreff zu machen. Und dann habe ich mir in Bremen Partner gesucht, habe einen Verein, die hießen oder heißen die Stechmücken. Mit denen zusammen haben wir dann das entwickelt und die Verlage haben uns unterstützt. Naja, und dann haben wir die Bremer Spieletage ins Leben gerufen. Mhm. Und daraus ist tatsächlich dann, naja, wir hatten 200-300 Besucherinnen erwartet, wussten ja nicht, was uns erwartet. Und schon beim ersten Mal, 2007, waren es dann um die 1300 Besucherinnen. Hat uns ein bisschen überfordert, eine Etage.
Ja.
Wenn man vergleicht, heute sind es 12 Etagen.
Gut. Ich erinnere mich an so Schlangen draußen, bis man reinkommt überhaupt so auf der vollen Straße.
War auch beim letzten Mal so. Letztendlich ist es ja so, dass alle Helfenden, alle sind ehrenamtlich da und alle freiwillig. Also das heißt, wir sind jetzt nicht so super professionell wie so eine Mega-Messe, die alles on top und mit viel Geld machen kann. Bei uns läuft das halt alles, auch wenn wir das versuchen, so gut wie möglich zu organisieren. Hier und da hakt es manchmal. Und gerade auch im Kassenbereich kann es natürlich dann mal einen Moment dauern. Wir wissen ja nie so viel, wie viele Leute kommen. Also wie gesagt, letztes Jahr, 14. Bremer Spieletage, wir hatten lange Corona-Pause. Vor der Corona-Pause waren wir auch noch mit 4.000, aber letztes Mal waren es schon 6.000 Besucher. Das muss man natürlich erstmal bewältigen, auch beim Einlass.
Ja, das glaube ich. Wann sind die denn dieses Jahr? Ein schönes Wochenende im März?
Ja, der 8. und der 9. März, immer das erste oder das zweite Märzwochenende. Früher war es im November, aber das passte irgendwie nicht mehr und haben wir 2012 gewechselt. Und seitdem sind wir im März, 8. und 9. März. In diesem Jahr ja auch nochmal ein besonderes Datum, also zumindest thematisch.
Ja, auf jeden Fall, der Weltfrauentag.
Genau, passt gut. Also da ich ja Anknüpfung an Gesellschaft, auch das Thema Gender, Frauen und Gleichberechtigung mit als Thema habe, ist es auch so, dass wir deshalb auch das eine oder andere zu diesem Thema auf den Spieletagen inhaltlich mit aufgreifen.
Also rauf auf die Webseite und das Programm angucken.
Auf alle Fälle. Und noch besser zu den Spieletagen herkommen.
Auf meinem Zettel steht eigentlich die Frage, war das Thema Gesellschaftsspiele schon immer eine Leidenschaft von dir? Du hast gerade gesagt, du hattest eine Pause. Also war es wahrscheinlich irgendwie schon so, dass du so eine Spielbiografie hast?
Ich habe eine kleine Spielbiografie, ja. Ich würde jetzt nicht Leidenschaft, ne? Also Leidenschaft ist eine Eigenschaft, die Leidenschaft. Also es ist.
Ach.
Es ist. Ja. Es ist. Ich habe mal gesagt, ein Hobby. Mittlerweile ist es eine Passion. Das Spielen und das Organisieren. Ich bin als Kind damit sozialisiert worden. Meine Eltern haben zu Weihnachten immer ein Spiel geschenkt und dann haben wir so Familienspielzeit gehabt. Wahrscheinlich kennen viele so die klassischen MB-Spiele. Was hatten wir denn? Spiel des Lebens. Da ist man vielleicht groß mit geworden. Dann Alaska, weiß nicht, ob das jemand kennt. Oder irgendwie das Bermuda-Dreieck. Das waren solche Spiele, die wir früher viel gespielt haben. Dann gab es in der Jugend so eine Risikophase. Die Stadtbibliothek im West war ich da gewesen, immer nach der Schule mit Kumpels Risiko gespielt, konnte man sich das ausleihen und lange spielen. Dann kam die, ich habe vorhin schon erwähnt, Catan- und Carcassonne-Phase wahrscheinlich, so wenn man so will.
Ja.
Mit Freunden zusammen oder auch mit einem Pärchen sind wir dann auf Reisen gefahren. Und ja, dann tatsächlich 2006, habe ich auch erst dann so richtig die Welt der komplexen Spiele kennengelernt über die Freunde. Ich weiß, das erste war, glaube ich, Kailus, was ich da mal kennengelernt habe. Lieblingsspiel nach wie vor ist Agricola.
Ja.
Das ist auch ein mega komplexes Spiel, finde ich. Gibt es mittlerweile auch in etwas abgestufteren Varianten, aber eine schöne, wenn man so will, Bauernhof-Simulation.
Was würdest du denn Leuten oder Eltern raten, wie sie kriegen sie ihre Kinder
ans Spielen?
An das analoge Spielen.
Ja, schwieriger Tipp. Also ich glaube, bei meinen Töchtern habe ich da was nicht richtig gemacht. Die mögen beide nicht so gerne spielen. Kann mir nicht vorstellen, dass es da ein Patentrezept gibt. Also wie gesagt, als ich Kind war, da gab es noch keine digitalen Medien. Da war es schön, wenn die Eltern sich Zeit genommen haben. Das wird heute sicherlich immer noch so sein.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass man als Elternteil gut beraten ist, wenn man vor allen Dingen mit den Kindern was spielt. Gemeinsam relativ Spiele. Ich wäre jetzt war noch nie so der Typ, dass man sagt, man muss die Kinder gewinnen lassen.
Ne, die müssen auch. Finde ich auch.
Genau, schon so Erfahrungen machen.
Beziehungsweise, was ja jetzt die neue Entwicklung ist, ist, dass es so viele kooperative Spiele gibt,
ja,
dass man ja zusammen ein Ziel verfolgt, dass es dann ja jetzt gar nicht darum geht, dass einer gewinnt unbedingt oder eine. So.
Gibt es tatsächlich auch schon. Auch als, das Obstgarten ist ja so ein Klassiker. Ne?
Ja.
Da versucht man ja gemeinsam gegen den armen Raben zu spielen. Warum, was der dafür kann, ist ja auch schade. Aber das ist ja so ein, auch so ein kooperativer Ansatz. Ich selber bin jetzt nicht so ein Fan von kooperativen Spielen.
Ich schon. Ja.
Ja, das kann man auch spielen, ist schon okay. Also ist jetzt nicht negativ gemeint oder despektierlich. Ich selber finde halt beim Spielen durchaus, das ist für mich eine gewisse Herausforderung, auch so ein Gedächtnistraining, so gucken, wie kann ich eine Strategie entwickeln, wie kann ich die komplexen Zusammenhänge umsetzen und da auch dem Spielziel zum Erfolg, also eben das Spiel zu gewinnen. Ich muss jetzt nicht jedes Spiel gewinnen, auch wenn ich tatsächlich das Glück habe, häufig zu gewinnen. Mir muss das Spiel Spaß machen.
Ja.
Dementsprechend spiele ich natürlich auch gerne mal kurze Partyspiele. Das hängt eigentlich eher vom Kontext ab und von den Menschen, mit denen man zusammenspielt.
Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, da haben auch viele so Routinen, dass man im Urlaub irgendwie, im Urlaub gibt es immer sowas, was man immer spielt oder so. Manche spielen immer Uno oder manche spielen immer Rommy.
So Reisespiele, genau.
Ja.
Also mit diesen beiden Klassikern habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr was zu tun gehabt.
Ja.
Also es gibt so viele, die Spielebranche ist ja so riesig. Also jedes Jahr kommen über 1,5 bis 2.000 neue Spiele auf den Markt. Und durch unser Spieleangebot bekommen wir da auch das ein oder andere vom Verlag. Und dann möchte ich natürlich auch mal neue Sachen ausprobieren. Das ist immer so eine Abwägung. Nimmst du was mit, was du kennst? Oder nimmst du lieber was Neues? Da muss man da eine Mischung finden.
Ja, und wie groß ist der Koffer?
Ja, da ist es dann so, dass ich häufig Spiele zusammenpacke. Also ich nehme dann halt durchaus 20 Stück mit, pack die aber in 2 Kartons oder sowas.
Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Hast du denn trotzdem, jetzt hast du ja schon so ein bisschen über deine Spielbiografie erzählt, hast du ein Spiel, was dich so besonders geprägt hat oder begleitet? Gibt es eins, was du immer spielen könntest, egal, also was du auch noch mit 70 spielen würdest? Oder?
Ich habe jetzt kein spezielles, festes Lieblingsspiel, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ich spiele gerne Carcassonne nach wie vor, auch in den verschiedenen Varianten.
Ich habe es noch nie gespielt. Oh Gott, ich könnte gar nicht durch die Kontrolle kommen.
Weil das finde ich, in dem Spielansatz ist das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das auch umzusetzen.
Ja.
Entweder die Originalregel oder auch Varianten und da gibt es viele Erweiterungen. Das kann man kooperativ auch mittlerweile spielen. Das gefällt mir nicht ganz so gut, dieses mit dem Geistern. Aber man kann es komplex oder einfach spielen. Man kann es mit 2 Leuten, mit 5 Leuten spielen, das passt sehr gut. Ich würde es trotzdem nicht als mein Lieblingsspiel, da bin ich auch ziemlich offen, alles Mögliche. Also es gibt ein paar Spiele, die ich nicht so unbedingt gerne spielen würde wollen, aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, das hat mich jetzt wirklich geprägt, da muss ich als dein Lebensspiel so sehen.
Ja, ja. Wenn du einen perfekten Nachmittag in Bremen verbringen würdest, wo würdest du das machen?
Einen perfekten Nachmittag? Ach, das ist so vielfältig.
Spielen?
Nee, also spielen ist ja nicht alles. Also ich bin gerne am Wandern, am Spazierengehen. Dann wir laufen halt verschiedenste Stellen so, da ich ja nur in Bremen-Mitte wohne, eher so auch im Zentrumbereich.
Ja.
Aber auch gerne so in die Wümmewiesen raus. Das hängt ein bisschen von der Stimmung ab, wo man so hingeht. Dann vielleicht ins Café nochmal setzen oder auch bis zu Hause laufen, dann wieder einen schönen Kaffee trinken. Einen perfekten Ort, also gerne an der Weser laufen, wobei das auch manchmal ambivalent ist, da ist auch recht viel Trubel.
Ja.
Tatsächlich würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es für mich den perfekten Bremen-Ort gibt. Bremen ist so vielfältig, dass es da gar keine festen Orte gibt. Das Schöne, was ich an Bremen gut finde, diese Vielfalt kennzeichnet sich dadurch, dass man sowohl den urbanen als auch den Naturraum relativ dicht beieinander hat und
auf jeden Fall.
Man steigt aufs Rad und ist in kurzer Zeit irgendwo, wo man dann in halbwegs Naturbereichen laufen kann und das finde ich einfach so vielfältig.
Gibt's so, ich meine, viele Leute kennen die Innenstadt auch nur oberflächlich und ich finde, es gibt viele Orte oder Wege, wo man mal lang kann, die überraschend sind eigentlich. Hast du da Ideen?
In der Innenstadt, also ich finde die Wallanlagen ganz schön, die lang zu laufen, die sind ja vom Ende bis zum Anfang, je nachdem, wo man losstartet, doch auch sehr unterschiedlich in ihrer Ausprägung.
Das ist vielleicht eine Idee, ne? Das ja. Thema wirklich richtig ganz lang zu laufen, weil viele kennen immer nur so einen kurzen Abschnitt.
Ja.
Aber wie das dann weitergeht.
Die unterschiedlichen Kunstwerke und am Ende auch die Geschichte mit Fockes Garten nochmal rüber zu gehen.
Ja.
Also das sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Aspekte auf sehr kurzem Wege mit der Mühle dazwischen, die Baum, die Baumdenkmäler. Also da ist schon eine gewisse Vielfalt für so eine Stadt. Finde ich das sehr schön.
Stimmt, Fockes Garten sollten wir mal verlinken. Das ist auch ein spannender Ort.
Und wenn man so will, kann man dann ja auf die Neustadtseite rüberlaufen und da dann die Kontraskarpe weiterlaufen, dann hat man so die ehemalige Stadt einmal umrundet.
Stimmt. Das ist einfach die Idee. Das ist eine gute Wanderung.
Ja. Gibt es, glaube ich, auch so von der Wirtschaftsförderung, die haben ja so ein paar Wanderwege oder Radwege. Fall. Und da gibt es auch so diese Wanderung einmal so Kontraskarpe.
Können wir mal verlinken. Auf jeden Fall. Eine klassische Frage, die immer wieder vorkommt bei uns, ist, was du für ein Programm machen würdest, wenn du jetzt Besuch von außerhalb hast für ein Wochenende, was würdest du denen alles zeigen? Hast du da
die Klassiker, die man möglicherweise so stadttourismusmäßig zeigt, sind halt Marktplatz, Sögestraße, Böttcherstraße, so diese kleinen alten Viertel, der Schnur. Das ist, denk mal, ein ganz wichtiger Ort, um die Bremen-Geschichte einer Schlachte vielleicht auch so. Dann sicherlich auch die Überseestadt, die Perspektiven dahingehend, die schon besprochene Kontraskarpe, also eher so im Zentrumsbereich. Mhm. Und dann gibt es aber auch bei uns im Stadtteil, also es gibt halt alte Industriedenkmäler, wo man mal hingehen könnte.
Welche meinst du?
Zum Beispiel alte Orte, wo jetzt Brauereien drin sind. Und da könnte man gut hingehen. Aber auch in die Natur raus. Gerade Waller Feldmarksee oder die Würmewiesen. Das sind auch Orte, wo wir halt, hängen ein bisschen davon ab, wie lange die Leute so da sind, ob man mit dem Fahrrad unterwegs sein kann oder nur zu Fuß.
Ja.
Es gibt auch bei uns im Stadtteil, also ich wohne im Bremer Westen, da kann man so viele Sachen entdecken, die sonst Leute gar nicht wissen. Ich bin so ein Graffiti-Fan, ich gucke mir viele Orte an, wo auch Graffiti ist. Ich war jetzt gerade in London, da ist ja Wahnsinn, was da an Graffiti-Art ist. Und da gibt es, wenn man genau hinschaut, auch tolle Sachen. Also jetzt nicht diese Tags oder sowas, sondern eher die schönen berühmten Bilder.
Ja, wir haben ja tatsächlich auch eine neue Sammlung an Street Art Spots zusammengestellt bei der Wirtschaftsförderung. Es ist ja gar nicht abgesprochen, aber es passt ja super. Ja, das stimmt. Wenn du so viel auch in der Innenstadt bist, gibt es denn eigentlich auch noch ein anderes Stadtviertel, was dich so interessiert, wo du da eigentlich immer noch nicht warst und wo du immer noch denkst so, ja, eigentlich ist das was ich noch auf dem Zettel habe, aber das muss ich mal in Angriff nehmen. Ich hatte schon Gäste und Gästinnen, die gesagt haben, oh, ich war noch niemals auf dem Domturm. Das ist natürlich jetzt in der Innenstadt, aber ich will unbedingt mal St. Magnus besuchen und so weiter. Also solche Sachen, die gesagt haben, ja, nee, da war ich noch nie, das
gibt es eigentlich nicht so wirklich. Ich meine, habe schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und bin eigentlich fast durchgehend hier in Bremen.
Ja.
Und da ich auch gerne oder wir auch gerne Fahrrad fahren und uns einmal mit dem Fahrrad dann zum Beispiel an die Lesum und dann laufen wir von der Lesumbrücke aus bis, wie gesagt, mit dem Zug zurück. Oder es gibt Orte, gerade in Bremen-Nord, das ist schon dann ein Stückchen weiter raus oder auch in anderen Stadtteilen, die so zur Peripherie gehören. Da ist man dann seltener oder bin ich seltener, aber auch in Woltmarshausen machen wir mal unsere Spaziergänge.
Ja.
Oder mit dem Fahrrad nach Aasten fahren, Hastedt. Also es gibt schöne Ecken, gerade wenn man auch so übers Borgfeld landet, dann bis Sebaldsbrück mit dem Rad fährt. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es gibt Ecken in Bremen, wo ich sage, da war ich jetzt noch nicht.
Okay, ist ja auch mal eine neue Antwort so.
Dann. Ja, ich bin als Kind oder als Jugendlicher tatsächlich, schon mit 16, 17 bin ich angefangen, erste Fahrrad oder dann habe ich mir mal so die Stadt angeschaut und bin mit dem Rad unterwegs gewesen viel.
Ja, da sieht man einfach unheimlich viel,
ja.
Ne?
Ja.
Auch ganz anders. Ich glaube, dann fängt man erst neu an, die Stadt zu erkunden. Andererseits, ich bin dann immer so, ich kenne mich manchmal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht aus.
Ja.
Also da wüsste ich jetzt immer nicht, ja, wie ich da jetzt hinkomme. Keine Ahnung. Andere Freundinnen, die dann immer nur mit der Bahn fahren, nie mit dem Fahrrad, die wissen sowas immer.
Ja.
Wir haben jetzt über Bremen gesprochen und über Spiele.
Ja.
Und jetzt müssen wir eigentlich noch über Spiele aus Bremen oder die in Bremen sind.
Ja.
Kurz philosophieren oder spielen. Wir haben ja in einer der ersten Folgen Redemann Friese zu Gast gehabt. Ja. Das heißt, der Spieleentwickler aus Bremen par excellence. Das Spiel gibt es ja, was er jetzt entwickelt hat, Findorf. Das spielt natürlich in Bremen.
Das spielt in Bremen, genau.
Hast du es schon gespielt?
Ich habe es schon ein paar Mal gespielt, genau. Ich finde, es zeichnet sehr gut die historische Entwicklung von Findorf nach. Bei Spielen ist es ja oft ein, sagen wir jetzt mal, ein Dilemma in gewisser Weise, wenn man versucht, etwas Inhaltliches mit dem Spiel zu kombinieren. Mhm. Das haben wir jetzt auch nochmal festgestellt auf den hinsichtlich der Spieletage, wenn man inhaltliche Elemente, also wie schon erwähnt, das Thema Frauen oder wo ich ja auch herkomme, das Thema Umwelt, Klimaschutz. Ja. Wenn ich also einen Wissens- oder einen Vermittlungsinhalt habe und versuche, den mit dem Spiel zu kombinieren. Das Spiel soll ja erstmal als Spiel funktionieren, soll ja Spielspaß machen. Mhm. Und da ist dann so eine Verknüpfung zwischen Inhalt und Spielablauf durchaus manchmal schwierig, aber das finde ich ist bei Findorf gut gelungen, dass sowohl die historische Entwicklung der Torf- und Eisenbahnabbau oder der Torfabbau und die Eisenbahnentwicklung, dass es ganz gut passt, auch welche Gebäude da wie gebaut worden sind und trotzdem es auch einen spielerischen Ansatz hat, also eher durchaus auch einen komplexeren Ansatz, dass du halt überlegen musst, wie baue ich wann welche Häuser, mit welchen Ressourcen. Das ist ja häufig bei diesen komplexeren Spielen heute, dass man so Ressourceneinsätze hat. Mir gefällt es als Spiel ganz gut, kann ich nicht anders sagen, und hat eben auch einen gewissen Bremen-Bezug.
Ja.
Mit Findorf ist auch ein Stadtteil, in dem ich viel unterwegs bin. Meine Tochter wohnt da. Von daher ist es durchaus, was ich auch allen immer empfehle, die jetzt ein gewisses Komplexitätsniveau schon erreicht haben. Mhm. Also auf der Catan-Skala würde ich es eher über Catan sehen.
Ja, gut, das ist doch schon mal eine Einschätzung.
Ja. Aber nicht sehr viel darüber.
Gibt es denn noch andere Spiele, die mit Bremen zu tun haben oder so? Ich meine, es gibt eine Monopoly-Edition von Bremen, aber
es gibt es gibt so eine Stadtausgaben von Monopoly, da gibt es auch eine Bremer Ausgabe. Es gibt jetzt von einem Bremer Autor auch ein Spiel zu den Bremer Stadtmusikanten. Wahrscheinlich gibt es auch andere, aber es ist jetzt gerade letztes Jahr neu rausgekommen.
Wie heißt das?
Die Stadtmusikanten.
Okay. Wow, gut.
Bei Franjos. Wir hatten auch einer der ersten Spieletage auch mal so einen Themenraum, da haben wir Spiele aus und über Bremen. Da gibt es und das eine auch, so ein paar Quizspiele oder Memory-Spiele oder Mensch, ärger dich nicht, Spiele mit Bremen-Kontext. Das sind bestehende Spielkonzepte, wo halt einfach das Bremen-Button drauf gebatscht ist. Ansonsten gibt es nicht so wirklich viele Spiele, zumindest nicht die ich so kenne, die jetzt diesen Bremen-Kontext. Gibt es aber auch so nicht. Es gibt ein paar übers Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet wohnen viele Menschen, viele Spieleentwickler.
Ja.
Die hat dann auch mal.
Da ist auch die Messe.
Da ist dann auch noch eine große Messe, genau. Mhm. Gut, aber die Messe an sich ist ja erstmal nur ein internationaler Standort. Es muss ja die Menschen, die diesen Ort bewohnen, könnte es bestimmt noch mehr geben dazu. Es gibt tatsächlich auch den einen oder anderen Autor, die Autorin, die jetzt aus Bremen kommen. Autoren eher weniger, aber neben Friedemann ist auch Lukas Zach sehr recht erfolgreich geworden mittlerweile. Der hat letztes Jahr Spiel des Jahres mit seiner Dorfromantik gehabt. Und wir haben auf den Spieletagen auch zwei Räume, wo wir tatsächlich jungen oder auch älteren, also gar nicht älter wollte ich gar nicht sagen, also wo wir halt auch Menschen die Chance geben, ihre neuen Spiele, die so in der Entwicklung sind. Das ist ja also auch
Prototypen und so.
Prototypen nennt man sie, genau. Das sind vorwiegend Menschen, die noch nicht irgendwie beim Verlag irgendwie sind, aber manche haben auch schon mal ein Spiel entwickelt und die haben ihre Prototypen da und würden die gerne testen lassen.
Ja.
Da ist auch ein Spiel, was ich sehr anregend finde, was leider noch keinen Verlag gefunden hat, Fiske, ist von einer Autorin und ihrem Bruder, glaube ich, mitentwickelt worden. Mhm. Da geht es um Umweltthemen, die Überfischung, also mein Nebenthemenkontext, das Thema Umwelt, ist da sehr gut dargestellt, aber es ist wohl sehr aufwendig in der Produktion, deshalb haben wir noch keinen Verlag gefunden. Die sind halt auch da, das kann man sich mit anschauen und vielleicht haben wir noch ein oder zwei andere Frauen, die auch ihre Prototypen dort vorstellen. Aber ansonsten haben wir 26, 27 Anmeldungen schon für Prototypen zum Ausprobieren.
Ja, okay, also dann, da kann ich ja nur anschließen nochmal, was würdest du Leuten sagen, um sie zu überzeugen, die noch nie auf den Spieletagen waren, dass sie kommen? Was würdest du, wie wäre so deine Catchphrase dafür?
Ach, ich bin nicht so ein Überrumpler. Also es ist schon so, dass ich versuche mit meinem Enthusiasmus die Menschen zu gewinnen. Also die Stimmung finde ich, oder das ist so ein Kennzeichen, was mir viele zurücksagen, die Atmosphäre ist trotz der Größe immer noch durchaus familiär, weil wir halt anders als eine Messe, das ist vielleicht ein großer Unterschied. Mhm. Eine Messe ist eine Riesenhalle. Die Bremer Spieletage finden in der Volkshochschule statt, sind ja eine Veranstaltung der Volkshochschule. Und wir haben halt Unterrichtsräume. Und unsere Unterrichtsräume sind eben Raum neben Raum, größere und kleinere. Das heißt, Menschen, die zu uns kommen, sehen im ersten Moment gar nicht, wie groß das Ganze ist. Mhm. Aber die 52 Räume, die schaffen die wenigsten. Also ein Tipp, den ich allen immer geben kann, ist, kommt früh, weil ihr ärgert euch sonst vielleicht, dass ihr nur 2 Stunden Zeit habt.
Ja.
Gut, manchmal kann man sich anders einrichten. Dann kann man die Dinge auch vollkommen entdecken. Wir sind insgesamt, was haben wir jetzt, 12 Etagen, mhm, über die man streifen kann. Es ist nicht laut, dafür ist es manchmal ein bisschen warm. Ich würde jedem empfehlen, der eine Lust hat, Gesellschaftsspiele mal wieder auszuprobieren, zu entdecken, und der keine Lust hat, die sich unbedingt selbst anzueignen und auch nicht möchte, dass er 60 Euro für irgendwas ausgibt, was er nicht kennt.
Ja.
Denn das ist auch noch ein großes Problem. Das sind natürlich Preise, die man nicht kennt oder die sehr hoch sind für Spiele, die man nicht kennt. Das kann man sich durchaus dann bei uns vor Ort anschauen und erklären lassen und feststellen, oh, ist das was oder ist das nichts?
Ja, besser kann man es doch nicht sagen.
Ja.
Also dann danke für diese ganzen Infos zu den Spieletagen überhaupt zu spielen und zum Spieletreff, der übrigens auch schon öfter genannt wurde von uns.
Ja.
Also vor allem von Olaf als Tipp, ja, für Leute im Vorspann unseres Podcasts. Mhm. Also ja, vielleicht sehen wir uns ja am 8. und oder 9. März.
Also wir beide ja auf alle Fälle.
Wir auf jeden Fall, wir sind da. Ja, genau. Und vielleicht kommen die ein oder andere Person.
Wir würden uns sehr freuen.
Ja. Wir würden uns sehr freuen, genau. Gut, dann vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Hat mich auch sehr gefreut. Gut, dann.
Schönes Gespräch.
Ja, Spiel Ahoi.
Weitere Kulturtipps, Konzerte, Kino, Lesungen, Theater findet ihr auf dem Veranstaltungskalender unter www.bremen.de/Veranstaltung. Interessierte Übernachtungsgäste können sich direkt an unsere Bremen-Profis wenden. Pauschalen, Stadtführungen und Hotels finden sich auf tourismus.bremen.de. Oder ihr ruft unsere Bremen-Profis an. Unter der Telefonnummer 0421 308010 erreicht ihr sie. Das war der Bremen-Podcast. Ihr habt Fragen und Anregungen, schreibt uns via podcast@wfb-bremen.de. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung in deinem Podcast-Player des Herzens. Dieser Podcast wird herausgegeben von der WFB Wirtschaftsförderung Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.